Am 22. April, an diesem Sonntag, ist es soweit. 7 Kandidaten, also das heißt genauer gesagt eine Kandidatin, 6 Kandidaten stehen zur Verfügung. Da kann man sein Kreuzchen machen von früh bis am Abend 18 Uhr und dann beginnt auch schon die Live-Übertragung und dann werden wir eine Stunde später ungefähr die Zahlen haben. Noch ist alles offen. Wer kommt in die Stichwahl? Wird es überhaupt eine Stichwahl geben? Wie wird es ausgehen? Wie hoch ist die Wahlbeteiligung? Das sind alles Fragen und ich freue mich, dass zwei Menschen da sind, die sich jetzt streiten, obwohl sie vielleicht thematisch doch vielleicht nah beieinander liegen. Ich weiß es nicht, wir werden es rausfinden. Ich freue mich, dass Katrin Heuer da ist von Bündnis 90 Die Grünen und Peter Brückner von den Piraten. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Haben Sie beiden sich schon mal behakt, Frau Heuer? Also, oder liegen Sie thematisch eher nah beieinander?
Naja, wir haben uns schon behakt, obwohl wir thematisch beieinander liegen, aber der Teufel steckt halt meistens im Detail.
Und das ist dann die Fragen, der Weg dahin ist ja die eine Sache, die Ziele sind das eine. Da kann man den Eindruck haben, alle sind für eine soziale Stadt, alle sind für eine kulturvolle Stadt, alle wollen Wirtschaftsförderung, alle wollen Arbeitsplätze schaffen. Aber der Weg dahin ist dann der Streitpunkt, Herr Brückner?
Ja, das ist, glaube ich, der Punkt, wobei zwischen uns die Unterschiede eher gering sind. Ja, also wir liegen da in fast allen Punkten auf ähnlicher Wellenlänge. Aber wie gesagt, der Weg ist oft der Knackpunkt.
Da habe ich jetzt wahrscheinlich einen Fehler gemacht, Sie beide einzuladen. Ich hoffe, dass Sie trotzdem ins Gespräch kommen und dass Sie sich trotzdem streiten. Der Versuchsaufbau ist folgender. Sie dürfen jeweils ein Thema vorgeben, was Ihnen am Herzen liegt und wo Sie sich gern streiten würden und geben ein kurzes Eingangsstatement und dann der Gesprächspartner darf dann reagieren und dann kommen wir ins Streitgespräch, hoffe ich. Und ich würde, wenn Sie Herr Brückner, Frau Heuer den Vortritt lassen.
Klar,
und würde sagen, dass Sie, Frau Heuer, ein Thema vorgeben, kurzes Eingangsstatement und dann geht's schon los.
Na, dann nehme ich mir mal mein Lieblingsthema Kultur.
Kultur.
Ich bin ja ziemlich leidenschaftliche Kulturnutzerin, finde auch, dass Kultur unheimlich wichtig ist in dieser Stadt und finde es falsch, dass bei Kultur als allererstes gespart wird, weil ich glaube, dass das der Stadt nicht gut tut, dass es der Stadt in der Innen- und in der Außenwirkung nicht gut tut. Also weder für die Bürgerinnen ist es gut, wenig Kultur zu haben und schon gleich gar nicht für Investoren oder für Touristen. Deswegen möchte ich mich dafür stark machen, dass es ein möglichst breites und ein möglichst ausgewogenes Kulturangebot für alle in dieser Stadt gibt.
Herr Brückner, das können Sie sich dem anschließen?
Da kann man also sich nur anschließen, aber auch hier gibt es natürlich verschiedene Wege, das durchzusetzen. Und also ich habe immer als schönes Beispiel den Unterschied zwischen der Oper, die wir jetzt haben, wo ich also mindestens, sage ich mal, 3-4 Mal im Jahr hingehe und die also super funktioniert. Ja, wie immer das finanziell ist, weiß ich nicht, da habe ich noch nicht so den Überblick, aber das gefällt mir sehr gut. Dann haben wir aber zum Beispiel auch das neue Schauspiel, das also für mich mindestens genauso viel leistet, weil das also sehr viele Vorstellungen anbietet, wobei also eben nur konzentriert eben über die Sommermonate, dieses Jahr wieder mit Romeo und Julia in der Ruine, also es wird sicher ganz toll. Aber die sind sozusagen aus der städtischen Begleitung, Förderung bis auf kleine Details. Ich glaube, dass sie diese Ruinen überhaupt benutzen dürfen, ist schon ein Zugeständnis, weitestgehend raus. Und da denke ich immer, irgendwas läuft da nicht ganz richtig. Meine Tochter, die ist gerade in der 11. Klasse und kommt in die 11. Klasse sozusagen jetzt im Sommer und da braucht sie natürlich den Faust. Ne? Und jetzt wäre das natürlich schön, wenn wir irgendwie ein Schauspiel hätten, das für die Schüler und im Prinzip in jeder Klassenstufe braucht man so ein paar Stücke, die jeder mal gesehen haben sollte. Ne? Da haben wir in Erfurt einfach kein Angebot. Ne? Ich kann die Schüler zwar in die Oper schicken, die haben jetzt einen Freischütz gesehen, 5 Euro pro Karte, ist also alles ganz in Ordnung. Aber da fehlt dieses Angebot der, sagen wir mal, Butter- und Brotstücke, die man für den Unterricht braucht. Ja? Die könnte ein Schauspiel oder müsste ein Schauspiel eben auch liefern. Ja? Die Oper natürlich auch, klar. Aber gerade im Schauspielbereich, ja, wo Goethe, Schiller, Shakespeare für die Oberstufe gebraucht wird, haben wir also in Erfurt kein Angebot. Ne? Und da müssten wir mal nachdenken, wie wir das irgendwie ausgleichen können. Da fehlt mir was im Kulturangebot.
Fehlt Ihnen das auch vorher?
Ja, fehlt mir ganz deutlich. Also ich halte auch die damalige Entscheidung, in Erfurt nur ein Musiktheater zu haben, für falsch. Das kann man jetzt vielleicht nicht ganz rückgängig machen, auch wenn es natürlich, ich sag mal, es gibt, ist ja nicht so, dass es gar kein Schauspiel gibt in Erfurt. Es gibt ja die Gastspiele, die Herr Montavoy ja auch laut Vertrag aufführen muss. Aber das ist natürlich ein Unterschied, ob man ein eigenes Ensemble hat oder ob man ein Schauspiel einkauft. Und natürlich kann man auch nach Weimar ins Theater fahren. Aber das ist natürlich auch ein größerer Weg. Ich wünsche mir für die Zukunft eine stärkere Kooperation zwischen Weimar und zwischen Erfurt. Da wird sich sowieso in Erfurt und in Weimar viel tun. Der Theatervertrag ist noch nicht ausverhandelt mit dem Land Thüringen, der steht noch aus. Da gibt es vielleicht noch ein paar Einschnitte. Und ich glaube auch, dass das, was in Weimar an Geld in das Deutsche Nationaltheater geht, auf Dauer nicht belastbar zu vertreten ist, dass so viel Geld nach Weimar in dieses Theater geht. Ich glaube, da muss es aber auf Landesebene konstruktivere Lösungen geben. Da werden wir mitgestalten können, aber da wird sich auch auf Landesebene einiges tun müssen in der Kulturförderung. Hm.
Herr Brückner, ist Kultur also, tatsächlich nur Butter- und Brotstücke, ist nur Schauspiel und Oper oder ist Kultur auch für Sie mehr?
Nein. Wir waren jetzt also so beim Thema Oper und Opertheater ganz allgemein. Da würde ich also jetzt auch keinen Gegensatz aufbauen wollen zwischen Weimar und Erfurt, weil Weimar auch Hervorragendes leistet. Also ich habe dort neulich einen Don Giovanni gesehen, der war einfach grandios sind, glaube ich, auch Dinge, die wir uns in Deutschland durchaus leisten können, zwei Theater in der Nähe zu haben. Zumindest Weimar, also das ist ja auch
aber die müssen halt besser kooperieren. Da muss es auch eine Möglichkeit geben zu sagen, ja, wenn da ein tolles Schauspiel ist, dann muss es auch so eine Art Shuttle-Service geben von Erfurt nach Weimar. Ich meine, ich fahre da mit dem Zug hin. Ich bin relativ leidensfähig, was Zugfahren angeht. Und dann stehe ich auch abends noch mal eine halbe Stunde auf dem Bahnhof, was jetzt nicht sehr charmant ist, aber das ist es mir wert. Aber viele Menschen wollen das natürlich nicht. Denen ist es auch zu kompliziert, dann noch ins Auto zu steigen und einen Parkplatz zu suchen. Das nervt die auch alles. So eine Kooperation zum Beispiel kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man die Karten in Erfurt kaufen kann, auch im Theater das Angebot von Weimar erfährt. In Erfurt hat man hier das Theater von Erfurt und in Weimar hat man das von Weimar. Und jeder sieht so zu, dass er sein eigenes Häufchen hütet, sage ich mal. Und die Kooperation muss einfach stärker werden und es muss auch in Erfurt für Weimar geworben werden und in Weimar für Erfurt geworben werden, damit beide Theater davon profitieren können.
Professor Schirz, der Leiter der Kunstmuseen, beklagt die Verzagtheit der kulturpolitisch Verantwortlichen in Erfurt.
Die beklage ich auch.
Beklagen Sie die auch? Was ist daran verzagt aus Ihrer Sicht an der Kulturpolitik in Erfurt?
Ja, die ist bodenständig. Das ist jetzt nicht so schlimm. Es muss auch Bodenständiges geben und Traditionen sind besonders für die Entwicklung von zeitgenössischer Kunst sehr wichtig. Aber das darf halt nicht beim Bodenständigen stehen bleiben. Da muss es auch mal eine mutige Sache geben. Da muss es auch mal Kunst im öffentlichen Raum geben, was es jetzt endlich mal wieder gibt mit diesen wunderbaren Stahlskulpturen von Horst Mähler, die wirklich sehr faszinierend sind. Oder einfach auch mal eine Ausstellung zu machen, wo man sagt, na, das wissen wir jetzt nicht, wie die läuft. Aber da kommen dann auch mal ganz andere Kunstinteressierte in die Stadt. Und das ist ganz wichtig. Also man darf nicht nur den Mainstream bedienen.
Da gäbe es ja als Beispiel Apolda, die das also recht aufwendig machen. Ja, die machen punktuell, also die machen nicht so viel. Aber das, was sie tun, machen sie richtig klasse. Und vielleicht wäre das auch ein Rezept, über das man mal nachdenken könnte, dass man so Synergien findet und sagt, hier, jetzt machen wir mal an dieser einen Stelle ganz viel und verkleckern nicht alles über 1000 Projekte. Das heißt nicht, dass nicht 1000 Leute mitmachen können, aber eben an einem Projekt und nicht an 1000 Projekten. Mhm. Vielleicht wäre das ein Rezept, wobei ich das eher Leuten überlassen würde, die da was davon verstehen. Also,
aber da hat man sich dann noch schnell verkalkuliert, ne? Wenn man alles in einem Projekt macht und dann läuft es schlecht, dann haben die vielen kleinen Initiativen, die ja auch wichtig sind für so eine Stadt. Also ich sag mal, man braucht so ein Basisangebot. Theater, meinetwegen gerne Oper, ich liebe ja Opern, mich stört das jetzt nicht so sehr, dass da so viele Opern gespielt werden. Aber es ist schon wichtig, auch ein Sprechtheater zu haben, weil das auch sowohl für den Deutschunterricht, aber auch für alles andere ein ganz hohes Gut ist. Aber nur wenn man sowas hat, sammelt sich da auch so eine, ich sag's mal, Corona von Kunst- und Kulturinteressierten, von freischaffenden Künstlern und so weiter an, die auch gegenseitig voneinander profitieren, die vielleicht auch mal einen Honorarauftrag von so einem festen Haus kriegen, die aber auch frei arbeiten können und vielleicht auch lieber frei arbeiten wollen. Aber da muss auch so eine kulturvolle Atmosphäre in der Stadt sein. Und die ist eben, wenn man nur ein bespieltes Haus hat, nicht da. Deswegen ist es ganz wichtig, ein festes Ensemble zu haben, um so eine Basis zu haben. Und den Rest muss man halt entwickeln. Und dafür sind schon auch viele kleine Initiativen wichtig. Dafür ist das neue Schauspiel wichtig. Dafür ist das Kunsthaus in der Michaelisstraße wichtig. Dafür ist der Ladebalken wichtig. Das sind ja alles Sachen, die auch stattfinden sollen. Und da finde ich es schon auch für die ist es auch oft hilfreich, 1000 Euro zu kriegen. Damit machen die relativ viel. Die machen da eine Wertschöpfung draus. Das ist phänomenal im Gegensatz zu dem, was manchmal in so schwerfälligen, festgefügten Häusern ist.
Mhm. Ja. Sie sind ja eher, also die Piraten zumindest vom Klientel, eher für jüngere Leute. Herr Brückner, wie ist es mit der Kultur für jüngere Leute? Da geht es eher um Subkultur, da geht es eher um vielleicht auch Kreativwirtschaft, also Dinge, die jetzt jenseits der elitären Hochkultur laufen. Gibt es da Nachholbedarf in Erfurt oder tut sich da was?
Also ich denke, die Bedingungen sind nicht schlecht. Die Angebote für Jugendliche sind in Erfurt, so viel ich weiß davon, weil ich gehöre ja offensichtlich zu den älteren Oberbürgermeisterkandidaten, sind die ganz gut. Insbesondere gibt es also auch eine Atmosphäre der Möglichkeiten in Erfurt. Also man kann dort mit geringem Aufwand was anfangen. Kreativwirtschaft braucht ja auch nicht immer die großen Investitionen, Millionen für Maschinen und sowas, sondern man kann einfach ein Büro mieten und anfangen. Was ich auch immer empfehle, die Studenten, die jetzt hier so von der Fachhochschule fertig werden, die bekommen sogar so ein Gründerseminar verpasst. Ja? Also das kann, weiß Gott, nicht jeder. Also das ist vielleicht einer von 10, die das können, aber die müssen das machen. Und dann bilden sich so Kristallisationskeime eben für Kreativität und weitere Projekte im IT, im Medienumfeld, also auch in der Kultur, ja, wo man eben sozusagen heute auch mit den neuen Medien, dem Internet eben arbeitet.
Herr Brückner, gucken wir ein bisschen suchen und bestätigen zu Frau Heuer. Können Sie das bestätigen oder sagen Sie, da gibt es noch Nachholbedarf?
Wie ist? Es gibt schon noch viel Potenzial für junge Künstler und junge Kunst in Erfurt. Es gibt einiges. Es gibt, sage ich mal, Franz Mehlhose, wo so ein bisschen was Jüngeres ist.
Aber alles selbst organisiert, oder?
Selbst organisiert, natürlich. Ladebalken ist jetzt ein bisschen mit städtischer Unterstützung, weil die Räume zur Verfügung gestellt werden. Die kriegen auch immer mal Projektförderung. Das weiß ich. Das Kunsthaus in der Michaelisstraße fördert sehr stark junge Künstler. Es gibt das 7B in der Johannesstraße. Also es gibt schon auch eine Szene, man sieht das ja auch im Stadtbild, dass da junge Künstler unterwegs sind. Und das ist auch ziemlich interessant. Mir macht das immer großen Spaß, wenn ich das erlebe. Aber ich kann mir auch schon noch was vorstellen. In der Defensionskaserne, sage ich mal, die steht seit Ewigkeiten leer. Und das ist auch so ein Ort, der jungen Künstlern auch Spaß macht, wo die hingehen und sagen, hier ist nicht alles perfekt, aber wir wollen es eben auch nicht perfekt haben. Wir wollen keine hyperklimatisierten Räume, sondern wir wollen Orte, die uns selbst auch inspirieren. Und ich glaube, das ist in der Defensionskaserne ein guter Ort dafür. Ein Problem ist natürlich, dass das dem Land Thüringen gehört, aber da muss man halt mal ein bisschen engagierte Verträge führen. Das ist, glaube ich, auch was Professor Schierz meinte mit der Verzagtheit der kulturell Verantwortlichen, dass da nicht mal ein bisschen Dampf gemacht wird, dass man nicht mal gesagt wird, so, das machen wir jetzt, und dass da nicht mal richtig Druck aufgebaut wird gegenüber dem Land. Letzten Endes hat man es nicht in der Hand, aber da muss man auch mal sagen, ich will das, und da muss man einen Plan haben und muss da auch mal ein bisschen Arsch in der Hose haben, um das durchzusetzen. Mhm.
Frau Heuer hat jetzt das Thema Kultur vorgegeben, hat ein Eingangsstatement gehalten, Sie eine Abschlussbemerkung, Herr Brückner, noch zu dem Thema, dann sind wir damit, also noch lange nicht durch, aber wir schließen das Thema damit.
Also Thema Defensionskaserne ist also ein wunderbares Objekt, finde ich auch. Müsste unbedingt was rein, weil Nutzung schützt ja auch vor Verfall. Ne? Also insofern könnte das Land gut für einen Euro das vermieten, und wir nutzen das trocken. Ne? Also gab ja früher Trockenwohner, die wir werden dann also mit unseren Künstlern diejenigen, die das Gebäude trocknen, und das wäre eine zumindest Zwischennutzung, weil irgendwann muss es natürlich auch mal richtig gemacht werden.
Ja, aber für eine temporäre Nutzung ganz hervorragend geeignet. Ja.
Das ist jetzt im Grunde die große Konkurrenzsituation. In einer neuen MNET-Umfrage können sich sogar 50% der unter 29-Jährigen vorstellen, Piraten zu wählen. Und ansonsten sind es auch relativ hohe Prozentzahlen, bis 30%. Herr Brückner, erwarten Sie sich da einen Erfolg und glauben dem Bundestrend, dass Sie da das alles mitnehmen und Frau Heuer überholen?
Also ich denke, dass Erfurt auch spezielle Verhältnisse hat. Wir werden sicher einige Stimmen bekommen in Erfurt, selbstverständlich. Aber wie das genau ausgehen wird, da wage ich einfach mal keine Prognose zu machen. Also das ist halt Erfurt, und dann muss man sehen, wie das ausgeht.
Boah, ich bin aber sehr ganz gespannt. Lieb und nett. Ich hätte jetzt einen Frontalangriff erwartet, aber...
Nein. Ja, aber ich meine, da muss man mal relativieren, das ist eine Personenwahl. Und selbst ich werde da vom Bundestrend nicht so profitieren, wie ich mir das wünschen würde, weil das natürlich sich Leute auch immer überlegen, wird die das tatsächlich oder nicht. Also da liege ich selbst immer unter dem, was die Grünen eigentlich so kriegen.
Wobei sich das mit der Personenwahl, also was eigentlich jetzt gewählt wird, ja, das ist bei den Bürgern nicht wirklich bekannt. Das,
ja,
Allerdings. Die jetzt Radio gehört haben, die wissen das schon mittlerweile. Aber die meisten vermuten zum Beispiel auch, dass jetzt, dass der Stadtrat mitgewählt wird. Ja. Also insofern ist das auch eine Parteiwahl mit.
Natürlich, wir sind ja von Parteien aufgestellt. Aber bei mir steht schon auch
eine Partei.
Da steht auch ein Parteiname immer dabei und bei mir steht er sogar auf dem Plakat.
Ja, das stimmt. Das gibt ja nicht viele, die das machen.
Nicht alle, die das so machen.
Nicht alle, die meisten machen es schon, aber zwei machen es halt nicht ganz so deutlich.
Ja. Also trotzdem ist eine Konkurrenzsituation zwischen den Piraten und den Bündnis 90 Die Grünen, weil natürlich das Klientel doch von Bündnis 90 Die Grünen möglicherweise ihnen abgegraben wird. Vorher haben sie da das Gefühl, da müssen wir jetzt noch ein bisschen Dampf machen und sonst werden die Piraten die Bündnis 90 Die Grünen überholen?
Naja, das ist zurzeit so ein Trend. Aber ich meine, wir lagen voriges Jahr auch bei über 30% bei in allen möglichen Umfragen. Da haben wir selber auch immer gesagt, Piano, machen wir mal schön ruhigen. Das sind Umfragen, es muss in Wahlergebnisse fließen und. Das ist in Baden-Württemberg auch in Wahlergebnis mit eingeflossen, keine Frage. Allerdings, wie ich finde, nicht unberechtigt. Der Winfried Kretschmann ist ja ein ziemlich großartiger Politiker. Aber die haben dort eben auch lange gearbeitet. Die haben da über 30 Jahre lang gearbeitet. Mir fällt dann immer wieder der Spruch von Winfried Kretschmann am Wahlabend ein, der gesagt hat, also auf die Frage, oh, jetzt sind sie gewählt, haben sie denn damit gerechnet? Es war ja völlig unerwartet und tralala. Und was einem Journalisten halt immer so komisches Zeug fragen. Und dann sagte der in seiner ruhigen, gelassenen Art, also ich bitte Sie, meine Herren, Sie wissen doch auch, Politik ist das Bohren von dicken Brettern. Und wir haben jetzt gebohrt und gebohrt und gebohrt. Und irgendwann ist man dann eben mal durch. Und da sind wir jetzt gerade durch. So ist es. Und das trifft das Bild ziemlich genau.
Die Journalisten, die immer so komische Fragen stellen, versuche mal heute weniger Fragen zu stellen, sondern mal einen Einstieg Ihnen zu geben. Herr Brückner, Sie sind dran, Sie geben bitte ein Thema vor, was Ihnen am Herzen liegt, was politisch Sie für die Piraten und Sie als Oberbürgermeisterkandidat voranbringen wollen und nach einem kurzen Statement kann Frau Heuer dann reagieren und dann kommen wir vielleicht in ein Streitgespräch, vielleicht auch nicht.
Okay, also fange ich natürlich mit dem Spezialthema der Piratentransparenz und Bürgerbeteiligung an. Und denke, da gibt es in Erfurt ganz, ganz, ganz viele Beispiele, wo das überhaupt nicht funktioniert. Da habe ich jetzt ganz viele Bekenntnisse gehört im Wahlkampf, dass das jetzt alles ganz viel besser werden soll. Ein Bürgerinformationssystem soll
ist online gegangen. Werden.
Ja, ja, ist online gegangen, habe ich gesehen. Mhm. Und jetzt wird alles ganz klasse. Ich befürchte, dass man sich um dieses Problem auch weiterhin kümmern muss. Also nach wie vor ist der Bürger nur äußerst ungenügend informiert über das, was in der Stadt passieren soll. Wir haben immer noch dieses Amtsblatt Deutsch, das wir da vorfinden, dass jetzt irgendwann ein Bebauungsplan geändert wurde nach Paragraf 3 Absatz 7 und Beschluss 512-11. Ja, das ist also für den Bürger völlig nutzlos, diese Information, wird ihm aber zwangsweise zugeteilt, indem er das Amtsblatt in den Briefkasten gesteckt bekommt. Also hier muss etwas getan werden. Es lässt sich jede Information so aufbereiten, dass man sie verstehen kann. Der Bürger ist nicht zu dumm, der kann das verstehen, der kann sich auch beteiligen und da braucht man natürlich auch ein Feedback. Also ich meine, dass man irgendwie vormittags mal im Bauamt vorbeischauen kann und Einsicht nehmen kann in diverse Unterlagen, ist ja ganz schön. Aber dann, wie geht es denn dann weiter? Ja, dann müsste ich zum Stadtrat gehen und dort einen Antrag stellen. Also das ist einfach überhaupt keine Kultur der Beteiligung da zurzeit. Und da müssen wir ganz, ganz doll dran arbeiten, weil ich denke, diese Kontrolle über die Beteiligung der Bürger, ja, die ist auch wichtig, um Korruption zu verhindern. Ja, wir wollen ja nicht Berlusconi-Land werden. Also es ist ja nicht so, dass hier in Erfurt jetzt die Korruption große Blüten schießen würde. Zumindest weiß es keiner.
Mhm. Also, das ist das Problem bei der Korruption, dass es immer keiner weiß.
Ja, jetzt ist gerade wieder ein neuer Film rausgekommen über die Mafia, über Drangheta. Ja. Da geht es viel um Erfurt. Aber es ist ein anderes Thema. Sie werden schon ganz hippelig, Frau Heuer, jetzt haben Sie doch Widerspruch. Oder jetzt regt sich Widerspruch. Was?
Naja, das ist natürlich immer ganz nett, was Herr Brückner sagt. Ich will jetzt auch gar nicht relativieren oder schlecht reden. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass Herr Brückner erst seit einem halben Jahr politisch aktiv in Erscheinung tritt. Er hat sicherlich vorher sich auch seine Gedanken zur Politik gemacht, das will ich alles gar nicht bestreiten. Aber manche Sachen, die er jetzt eben angesprochen hat, da sind ja auch formale Sachen dabei. Laut Baugesetzbuch muss das formal so verkündet werden. Trotzdem, da hat er recht, das sehe ich genauso wie er. Und deswegen, ich bin ja auch gar nicht irgendwie ängstlich, weil es die Piraten jetzt gibt, weil sie das vorhin schon mal angesprochen haben. Ich habe keine Angst vor den Piraten. Angst ist sowieso immer ein schlechter Ratgeber.
Die nehmen doch anderen was weg. Also dann ihnen vielleicht die
Stimmen. Ach,
die
bestärken unsere Positionen. Ich bitte Sie, Herr Rose, die sagen alles das, was wir immer schon gesagt haben. Ist doch gut, dass das noch mehr Leute erkennen, okay, dass das wichtig ist. Das wird schon. Also ich sehe mal das als Rückenstärkung, als Rückenwind von den Piraten für die Grünen und dann gucken wir mal, was wir da gemeinsam machen. Mir wäre es recht, wenn es im Stadtrat viel mehr Leute gäbe, die sowas vertreten. Ich sag mal Bürgerbeteiligung. Herr Brückner hat kritisiert diese Baugesetzgebung. Ich finde das auch relativ spröde. Das muss aber formal so verkündet werden, weil es eine öffentliche Sache ist. Trotzdem könnte man ja zusätzlich noch was machen, was es so schreibt, dass der normale Mensch, der sich nicht ewig mit Baugesetzbuch beschäftigt, das auch versteht.
Also Erläuterung.
Erläuterung. Ja, man soll die Verkündung machen, weil die laut Baugesetzbuch vorgesehen ist. Das wissen auch, sage ich mal, Unternehmen oder so, die wissen dann damit schon was anzufangen. Das ist auch richtig. Das kann man ja machen. Aber man kann das eine tun und muss das andere nicht lassen. Man kann darüber hinaus eine vernünftige Informationspolitik betreiben, zumindest bei großen Sachen. Ob jetzt da so ein winziger Bebauungsplan geändert wird, interessiert sowieso die meisten nicht, betrifft auch die meisten nicht. Ist jetzt auch nicht so das Entscheidende, aber...
Schon immer ein paar Leute.
Was ist denn, aber ich habe Sie jetzt nicht verstanden, Herr Brücke.
In so einer Straße wohnen nun auch so ein paar Leute. Also ich sehe dann immer so ein kleines Kärtchen, da ist irgendwie so ein Viertel abgesteckt.
Ja.
Und die Leute
aber die
gucken
Änderungen
da jetzt
sind ja oftmals auch marginal.
Und dann fragen sie sich, werden jetzt hier die Bäume abgesägt?
Das
oder
steht im Bebauungsplan
wird ein Haus
meistens
abgerissen
nicht drin.
Und so weiter. Ne? Mhm. Das sind einfach Sachen, die sich dem Bürger nicht erschließen. Und da wäre dann so ein also Vorschlag, das Amtsblatt online irgendwie zu tun.
Das ist ja online. Ist also online. Man da steht ja auf der Homepage.
Mit einem Link auf eine Beschreibung, wo man dann draufklicken kann und erfährt, was dort
ja, ich finde, das muss auch im Papieramtsblatt so drinstehen. Wir haben das ja immer wieder versucht. Wir haben ja das Amtsblatt erstmal in eine Form gebracht, das ist überhaupt ein bisschen lesbarer geworden. Das war ja vorher noch viel schrecklicher. Mhm. Führt auch dazu, dass nur noch Fotos vom Oberbürgermeister drin sind, die auch kein Mensch mehr sehen kann. Aber da muss man vielleicht noch mal ein bisschen dran arbeiten. Aber ich wünsche mir natürlich auch eine bessere Erläuterung aller Sachen. Das ist ja auch das, was die Leute hauptsächlich kritisieren, diese Behördensprache und dieses Behördendeutsch, das einfach auch kein Mensch versteht und einfach was auch so abweisend ist. Man muss auch nicht so abweisend reden. Man kann doch so normal, wie wir zwei oder drei jetzt hier reden, so kann man doch auch mit den Erfurterinnen und Erfurtern reden. Also das fehlt doch einfach.
Und das ist ja nicht immer nur die Änderung der Baugesetzgebung oder also
nein.
Sondern es geht auch um solche Sachen wie diese Arena, die gebaut wird.
Multifunktionsarena.
Multifunktionsarena. Ja. Ne? Da gibt es so ein Betreiberkonzept, das habe ich mir mal durchgeguckt. Also nach Stunden Analyse mit Hilfe eines BWL-Studenten habe ich dann irgendwie so einen kleinen Überblick gekriegt. Ja? Und dann habe ich mir so kleine Blasen gemalt, so Sportverein, Stadt, Betreibergesellschaft, Projektgesellschaft und habe das hin und her der Scheinchen zwischen den Gesellschaften mal versucht nachzuvollziehen. Und plötzlich wird das Ganze in irgendeiner Form klar. Ja, also so eine kleine Animation wäre da zum Beispiel gut, wo man sagt, hier die Stadt oder das Land.
Das heißt, Sie haben so ein Mindmap gemacht.
Nein, so eine kleine Kreise, wo dann
also ein Organigramm.
Wer wem wie viel Geld gibt und wer wann wie viel Geld zurückbekommt und ja, diese ganzen Sachen. Und damit könnte man den Bürgern erklären, was man für ein Konzept dort meint. Ja. Also
aber Multifunktionsarena ist natürlich auch ein Riesenobjekt. Ne? 30 Millionen kostet das. Das kann man auch nicht auf 3 Seiten beschreiben. Also ich finde, da ist auch angemessen, sich die Mühe zu machen, ein bisschen mehr zu lesen. Das ist übrigens ein großes Problem beim Thema Bürgerbeteiligung. Wir haben ja den Punkt deswegen auch nicht Bürgerbeteiligung, sondern Bürgermacht genannt. Aha. Und wenn man dieses Wortspiel mal so ein bisschen ernst nimmt, ich spiele ja sehr gerne mit Worten, wenn man sagt, dann heißt das sowohl, dass die Bürger die Macht ausüben sollen, aber es heißt eben auch, Bürger sollen machen. Also Macht mal Bürger. Wenn man das sich genau anguckt, kann man das schon erkennen. Das ist der zweite Punkt daran. Das ist auch mühevoll. Das darf man nicht verkennen. Ich finde das sehr interessant mit der Bürgerbeteiligung, aber ich selbst habe auch immer wieder im Stadtrat erlebt, wie mühevoll das ist, Konzepte mit 500 Seiten zu lesen. Das kann man sicherlich auch auf 100 Seiten aufarbeiten oder auf 50, aber es ist schon auch aufwendig, sich damit zu beschäftigen. Darf man nicht verkennen, das ist für viele auch so anstrengend.
Auch diejenigen in die Pflicht nehmen, die dafür eigentlich verantwortlich sind, nämlich die Medien. Ne? Also wir sollten nicht als Verwaltung oder als Stadtrat versuchen, diese
darf ich jetzt hier Medienschelte machen?
Oh, hallo, richtig auszahlen.
Wunderbar. Also ich muss mal ehrlich sagen, wenn ich manchmal in der Zeitung einen Bericht über eine Stadtratssitzung lese oder wenn ich ein Interview, das ich gegeben habe, lese, denke ich immer, die haben mit jemand anderen geredet. Da denke ich immer, hallo. Also das kann natürlich an mir liegen, dass ich irgendwie was komisch aussende. Aber es kann nicht immer nur an mir liegen. Ich glaube auch, dass die Medien, dadurch, dass sie jetzt sehr ausgedünnt sind, wenig Zeit und Kraft dafür haben, das ordentlich aufzuarbeiten und dass sie es teilweise selber nicht verstehen.
Hm. Ja, naja, da muss, die müssen ja auch die paar Stunden dann investieren, das zu erklären.
Und die haben sie oft nicht.
Das verstehe
also ich sehe schon die Verwaltung da eher in der Verantwortung, da ordentliche Unterlagen zu erstellen, die lesbar sind, die verwendbar sind und wo Menschen mit relativ wenig Aufwand. Aber es ist immer Aufwand, das soll man auch nicht verkennen. Das ist nicht so, dass man mal wieder ein Kreuzchen machen darf und dann mal eins auswischen darf und sagen, ah, jetzt habe ich Frust, jetzt will ich mal die oder die, weil es macht eben gerade mal Spaß, sondern das ist schon eine sehr hohe Verantwortung.
Wenn die Bürger Macht haben sollen, muss man ihnen auch Entscheidungen überlassen.
Ja, natürlich, zum Schluss
und, und spätestens, aber vorher kommt wenn man die Information. Den Bürgern die Entscheidung überlässt, wenn man also sagt, wollt ihr das so oder so, dann müssen sich die Bürger natürlich auch informieren, erstens. Und zweitens muss derjenige, der seine Argumente für diese, jene oder welche Variante aufstellen will, die den Bürgern auch nahebringen. Und schon haben wir wieder jemanden gefunden, natürlich, der sich um die Vermittlung kümmert. Also erst in dem Moment, in dem ich den Bürger wirklich mit Macht ausstatte, ja, also Thema Beteiligungshaushalt zum Beispiel.
Ja.
Erst in dem Moment.
Waren Sie schon
bin
mal beim
Verwaltung
Bürgerbeteiligungshaushalt,
auch,
Herr Brückner?
Nein, ich war da noch nicht. Ich kenne das System überhaupt erst seit einem halben Jahr so einigermaßen. Was nicht bedeutet, dass man sich da prima einarbeiten kann. Das ist keine Frage. Nur ich sehe das an mir, dass für die Bürger die Kenntnisnahme und auch die Erfahrung nicht toll ist. Ne? Also das ist einfach
ja, es also, zum Schluss
um das für die Runde nochmal zusammenzufassen.
Es kann ja auch nicht ein Fulltime-Job für den Bürger der Stadt sein.
Sich nein, mit, kann mit es sein. Nicht. Aber wenn Sie ihn tatsächlich
vorher
so
ganz kurz, also Herr Brückner hat jetzt im Thema Bürgerbeteiligung Transparenz angebracht. Er hat den Einstieg gemacht. Ich würde Sie um das Abschlussstatement bitten, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Ihre Position, und dann gehen wir die nächste Runde.
Okay. Also Transparenz ist ganz wichtig, ein ganz hohes Gut haben wir auch bei uns in der Fraktion zumindest immer so gehalten, dass wir, solange dieses Bürgerinformationssystem noch nicht online war, zumindest die Stadtratsunterlagen online gestellt haben, dass die Leute nicht mehr ins Amt gehen müssen, um sich eine Kopie ziehen zu müssen, sondern sich das auch mal schnell aus dem Internet runterladen können. Weil bevor man das verstehen kann, was im Stadtrat passiert, da muss man erstmal den Leuten die Informationen zur Verfügung stellen. Das war uns schon immer wichtig, das haben wir gemacht. Wir haben 99 ein Bürgerbegehren gestartet hier in Erfurt und erfolgreich abgeschlossen zum Thema Müllverbrennungsanlage. Das hat der Stadtrat dann auch wieder nicht umgesetzt. Das ist eine höchst frustrierende Angelegenheit. Also Sie können mir gerne glauben, ich weiß schon, was passiert, wenn Bürger nicht ernst genommen werden. Ich habe das selber oft genug erlebt. Das ist einer der Gründe, warum ich im Stadtrat sitze, obwohl ich da auch nicht ernst genommen werde. Jedenfalls nicht immer. Aber das muss man kontinuierlich machen. Das ist ein langer Prozess, aber der ist, glaube ich, der wichtigste Prozess in der Demokratie, um Menschen nicht Politik und Demokratie verdrossen zu machen.
Diesmal ist Frau Heuer dran, ein Thema vorzugeben, hält ein kurzes Eingangsstatement und dann sollte es losgehen mit dem Streit. Frau Heuer, bitteschön.
Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich Verkehr oder Wohnen nehme. Es sind augenscheinlich, glaube ich, die Themen, die die meisten Menschen zurzeit so bewegen, auch im Wahlkampf waren das die Themen, die so am häufigsten angesprochen wurden. Habe mich jetzt doch für Wohnen entschieden, weil das schon auch eine sehr grundlegende Sache ist. Momentan gibt es ja eher so den Trend zu sagen, die Stadt muss viel mehr Wohnungen bauen. Es gibt jetzt einen angespannteren Wohnungsmarkt als noch vor ein paar Jahren, aber ich glaube, wir sind da immer noch ziemlich gut aufgestellt und ich halte das auch für eine Illusion zu glauben, dass wir jetzt 230.000 Einwohner werden. Also ich glaube, wir haben ein ganz gutes, ausgewogenes Verhältnis vom Angebot her und ich denke auch, wir werden die Wolkenkuckucksheime, die hier manche Kandidaten zeichnen, von wegen bezahlbarer, neu gebauter, super toller Wohnraum in der Innenstadt mit großem Garten in ruhiger Lage für 3,50 Euro, das werden wir nicht umsetzen können. Also das muss man auch mal ganz realistisch sagen. Ich arbeite ja beim Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft. Neu gebaute Häuser kann man wirtschaftlich unter 7,50 Euro nicht vermieten. Schon gar nicht mit den Standards, die heute gestellt werden. Und das sind ja dann Mindeststandards. Wir haben jetzt demnächst im Stadtrat die Vorlage zweite Ökosiedlung Marienhöhe. Da ist mit ökologischen Bauen angedacht, ob das jetzt eine wirkliche Ökosiedlung wird, werden wir dann schon nochmal sehen. Ich fürchte, es wird wieder nur so ein grünes Mäntelchen. Das ist für mich der Trend, wohin das geht. Und da sind wir beim Passivhausstandard noch nicht an dem Punkt, wo wir hinwollen, sondern da muss es eigentlich plus Energiehäuser geben in der Ökosiedlung. Das sind so die Punkte, die für mich beim Wohnungsbau sehr wichtig sind. Ansonsten denke ich, wir haben ein gutes, ausgewogenes Verhältnis und wir haben eine gute städtische Gesellschaft und ich werde mich immer dagegen verwahren, dass die Stadt selbst als Bauherr auftritt. Wir haben die Kovo dafür, es gibt eine Menge Genossenschaften und es gibt vor allen Dingen viele private Anbieter, die das gut regeln. Und ich glaube auch, dass der Markt das richten wird. Der muss halt jetzt erstmal nacharbeiten, dem Trend, aber das wird schon.
Wie sind die Positionen zum Thema Wohnen von Peter Brückner?
Ja, also in Teilen kann ich da zustimmen. Also die das Angebot ist ein bisschen zu flau zurzeit, das heißt, die Preise gehen in die Höhe. Das ist beim Wohnungsmarkt insofern besonders bedauerlich, weil das eben lange Zeit dauert, bis wieder der Markt sich füllt. Dann kann der wieder übervoll sein und dann sacken die Mieten wieder. Also der Wohnungsmarkt ist halt besonders schwierig und eben auch nicht so wirklich voraussagbar, weil noch vor ein paar Jahren haben alle damit gerechnet, dass Erfurt schrumpft und haben gesagt, ja, da jetzt investieren, lieber ein paar Blöcke abreißen. Ne? Das haben wir also alle eigentlich auch so gefühlt, dass das richtig ist. Und jetzt im Nachhinein zu sagen, man hätte damals und so, das ist also ganz komisch. Die Frage mit den 7,50 Euro ist natürlich eine ganz andere. Und zwar berechnet sich das ja immer aus den Erstellungskosten und den Zinsen. Ja, also die Erstellungskosten sind sicher relativ konstant, weil die Produktivität steigt, die Anforderungen auch. Also könnte das ungefähr so sich die Waage halten. Aber die Zinsen sind besonders niedrig. Also sollte zurzeit es besonders lukrativ sein, Wohnungen zu bauen. Ne? Das ist völlig klar. Und jetzt höre ich auf den Wahlveranstaltungen immer, ja, da müssen die großen Investoren kommen und müssen das halt tun. Und da denke ich immer, also wenn die das nicht, da nicht von alleine drauf kommen und die irgendwie so zum Jagen getragen werden müssen, die Investoren, dann kann man da vielleicht auch zumindest in Teilen das selbst in die Hand nehmen. Weil, und das habe ich auch mit Staunen gesagt.
Was heißt selbst in die Hand nehmen, wer?
Na, die KOWO. Ne? Das wäre sozusagen das Instrument, das die Stadt hat, dort einzugreifen. Man kann auch mit den genossenschaftlichen Betreibern reden, das ist völlig klar. Aber wir haben also noch einen großen Bestand an nicht renovierten Wohnungen, so viel ich weiß.
Ja, aber die sind nicht alle im Bestand der KOWO. Das sind eine Menge Privathäuser, die nicht saniert sind. Also von den 8.000 genau. Wohnungen, von denen der OB immer spricht, sind eine ganz viele Wohnungen in Privathand.
Ja, da muss man aber eben dann vielleicht auch die
und
Bedingungen
wir brauchen
so setzen.
Auch, Wohnungen
und zwar
in einem
nicht,
Bereich,
nicht,
in einem
nicht immer nur Anreize, sondern eben auch mal zu sagen, hier Wohnungen leer stehen lassen und vergammeln lassen, das kostet was. Ne? Da muss man halt so eine Spekulation auch mal mit einer Gebühr belegen. Wie auch immer das gehen kann, da muss man also sicher
da
auch
bin
das Baurecht
sicher,
so
ob wir das als Stadt überhaupt dürfen. Mhm. Also.
Sie haben zwischenzeitlich den Kopf geschüttelt, Frau Heuer.
Ja, als es hieß, die KOWO muss jetzt mal bauen und Wohnungen sanieren. Auch die KOWO wird Wohnungen für weniger als 7,50 Euro erstellen können. Schon gar nicht bei den Anforderungen, die heute auch an Energieeffizienz und so weiter gestellt werden.
Nicht nur an Erstellen, also auch an Renovieren.
Ja, dann haben sie aber auch beim Renovieren kommen sie auf 7,50 Euro zum Schluss und vielleicht sind 6,50 Euro. Das ist auch für viele Leute nicht bezahlbar. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Viele Leute finden 6,50 Euro für Miete sehr viel. Ich selbst wohne auch für weniger als 6,50 Euro, bin da auch relativ froh drüber. Mhm. Aber das muss zum Schluss bezahlt werden. Ich meine, die KOWO macht Gewinn jedes Jahr.
Ja,
aber das muss sie auch.
6,50 Euro, muss man mal sagen. Ja, also die sind
na,
so
die haben schon auch,
Bereich,
ja, ne? Die haben aber schon auch in dem Bereich, ja, die haben ja den Bestand da.
Na, also
und die haben aber auch keine Vollsanierungen. Die machen in den wenigsten Häusern Vollsanierungen. Die machen Wärmedämmung, die machen die Leitungen neu und den Rest fassen sie nur an, wenn jemand ausgezogen ist. Und wenn die ausgezogen sind, danach sind die Mieten auch schon höher als 5 Euro. Also
ja,
kannst du glauben.
Ja, aber das ist eben immer noch in dem bezahlbaren Bereich. Ich kann das den Markt ja insofern relativ gut einschätzen, als dass wir auch ein paar Wohnungen vermieten. Und zwar sind die bei der Firma bei uns mit dran. Die mussten wir damals mitkaufen, als die Firma dort einziehen wollte. Und da haben wir also festgestellt, dass wir so ungefähr vermieten da so für 6,50 Euro ungefähr, ja, zur Zeit. Und seit wir das machen, ist das das erste Mal rentabel. Also die ganzen Jahre vorher haben wir jedes Jahr immer ein bisschen Geld mitgebracht, um die Wohnungen zu vermieten. Und jetzt ist es halt so, dass wir immer noch die Einkommensteuer für die Tilgung irgendwie bezahlen müssen. Mhm. Ja, das ist immer noch so ein Punkt. Aber ansonsten ist das jetzt plötzlich lukrativ und da muss natürlich am Markt auch was passieren. Was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, dass eben, wie gesagt, die Baupreise zurzeit relativ hoch sind, ja, obwohl die Produktivität am Bau natürlich stark gestiegen ist. Ja. Ne? Also
das ist auch Angebot und Nachfrage
dann,
so einfach.
Ja,
es stehen ja nicht mehr Firmen und die kriegen mehr Aufträge und dann machen sie ihre Aufträge teurer. Das ist relativ
genau
einfach.
So ist das.
Das merken wir bei den Ausschreibungen in der Stadt ja auch immer.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen, Frau Heu? Wieso ist es eigentlich so, dass wenn Wohnraum in Erfurt entsteht, dann auch mal Parkplätze geschaffen werden müssen?
Ist das ein Baugesetzbuch von 1936 noch so drinsteht und das ist so eine Haarsträubung. vorankommende Sache. Auch da sind wir im Stadtrat gerade zugange, dass wir versuchen, eine Satzung zu erarbeiten, die das ermöglicht, das nicht zu machen, dass Leute sich eben verpflichten und sagen, ich habe kein Auto, ich werde hier kein Auto anmelden, ich brauche auch keins und deswegen mache ich keinen Stellplatz. Aber es geht ja sogar so weit, ein Bekannter von mir hat hier in der Innenstadt ein Haus gebaut, da ist ein Bebauungsplan, in dem ist verboten, Parkplätze zu schaffen. Das ist untersagt dort. Also Stellflächen, da ist auch kein Platz dafür, da ist untersagt, Stellflächen zu schaffen. Und die wurden trotzdem mündlich dazu verpflichtet, Stellplatzablösegebühr zu zahlen. Obwohl
Stellplatzablösegebühr, also wenn ich keine Tiefgarage baue, wenn ich keinen Stellplatz habe, muss ich eine Ablösegebühr an wen bezahlen?
An die Stadt. An die Stadt. Und die Stadt baut daraus alles Mögliche.
Ist das ein Investitionshindernis?
Ja. Naja.
Doch, na klar.
Finde ich nicht.
Doch.
Also ich finde ja auch, dass Autofahren nicht immer umsonst sein kann. Warum soll jemand, der einen öffentlichen Platz für sein Auto in Anspruch nimmt? Und das ist ja im Prinzip ein Mietverhältnis. Das ist eine Straße, auf dem steht dieses Auto. Mhm. Für jede Wohnung zahlen sie Miete. Warum soll ich da nicht eine Miete oder eine Gebühr bezahlen, die dieser Miete sozusagen analog ist? Natürlich nehmen Autos viel Platz weg. Das muss auch irgendwie finanziert werden. Also das finde ich durchaus gerechtfertigt. Aber ich finde, wer kein Auto hat...
Wenn es halt den Wohnungsbau behindert, dann muss man halt drüber nachdenken, ob das die richtige Lösung ist. Und
die Stadt kann zumindest die
Höhe dieser Ablösegebühr offensichtlich festlegen.
Also natürlich, das, in der Innenstadt ist es auch deutlich höher als im Randbezirk.
Genau, dann kann man...
So kurzes Abschlussstatement, Herr Brückner, dann schaffen wir noch eine Runde.
Ja, okay, alles klar. Dann Schlussstatement. Natürlich ist diese Parkplatzablösegebühr ein Investitionshemmnis, weil ich muss die halt in die Baukosten einfach mit einrechnen, um am Ende zu bauen. Und damit erzeuge ich am Ende auch den Mietpreis pro Quadratmeter. Sie können das durchkalkulieren, wie viel das ausmacht, die Ablösegebühr pro Quadratmeter Wohnraum. Und da müssten wir dann halt irgendwie Regeln schaffen. Und ich kann ganz persönlich ein Grundstück zeigen, wo man sofort bauen könnte. Wenn ich irgendwie die 12 Autos, die da drauf angemeldet sind, los würde. Ne? Also
Leute haben ja die Autos.
Genau, Leute haben Autos und die müssen die manchmal auch behalten. Die meisten verzichten nach und nach darauf in der Innenstadt, aber bis dahin müssen wir dort irgendwas tun und dann brauchen wir halt eine Lösung. Ne?
Herr Brückner, Sie sind dran. Noch ein kurzes Abschlussthema für eine kurze Runde.
Ah, dann nehmen wir doch den großen Aufreger, den kostenlosen Nahverkehr, den wir als Piraten für Erfurt irgendwie einrichten wollen. Und
Sie wollen den kostenlosen, ich dachte, das war Herr Menzel.
Nein, der Herr Menzel wollte die Flatrate einbauen.
Er will einen
ticketfreien Nahverkehr, wo jeder Erfurter praktisch pro Monat 20 Euro bezahlt. Und damit berechtigt ist, das ganze Jahr halt zu fahren.
Also und Sie wollen, dass es keine Abgabe gibt, sondern dass es aus Steueraufkommen
bezahlt wird? Aus Steueraufkommen bezahlt wird, so ist das. Genau. Und zwar einfach aus dem folgenden Grund. Wir wollen Erfurt fit machen für das Leben in 20 Jahren. Wenn an der Tankstelle die 6 Euro, 10 Euro, was auch immer dann stehen, ist das völlig unsozial, wenn nur noch die einen sich bewegen können und die anderen nicht. Deshalb brauchen wir einen super Nahverkehr. Jetzt sind wir in Erfurt gut aufgestellt, was die Beschaffenheit anbetrifft. Allerdings zum Beispiel nur für die Innenstadt wirklich gut. Ja, also die Anbindung von Ried und Wiesenhügel so ist okay. Aber eben die Ortschaften sind nicht gut angebunden. Und gerade da ist ein großes Potenzial noch Autoverkehr von der Straße zu holen, weil dort praktisch jede Familie 2 Fahrzeuge besitzt und jeden Tag sich in die Stadt bewegt und wieder zurück. Das wird alles in 20 Jahren nicht mehr gehen und dann brauchen wir einen hochtaktigen, voll ausgelasteten Nahverkehr. Und da hapert es gerade. Wir haben einen Nahverkehr, der technisch in Ordnung ist, aber von der Auslastung und vom Preis her vor allen Dingen nicht konkurrenzfähig.
Frau Heuer, Sie müssten jetzt eigentlich jubeln, oder?
Im Prinzip ja. Also sag mal, inhaltlich wünsche ich mir das ja auch. Zumal ich eigentlich weiß, dass der motorisierte Individualverkehr mit viel mehr Geld gestützt wird, als das bisschen, was die EVA kriegt. Also da gibt es jetzt gerade eine Studie in Jena, wie die Kosten sind. Das wünsche ich mir für Erfurt auch, so eine Studie. Das werde ich dann machen, wenn ich Oberbürgermeisterin bin, um auch mal die Verhältnisse zu relativieren. Aber ich weiß natürlich auch, welches Heiligtum, welche heilige Kuh so ein Auto ist. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die wollen nicht Straßenbahn fahren. Die sollen gerne auch ihren nicht Straßenbahnfahren pflegen können. Mir ist das relativ, naja, nicht relativ egal. Aber ich finde, wenn der wahre Preis an der Tankstelle bezahlt wird für das, was durch Benzin verursacht wird, für die Sachen, für die Kosten, die Straßen und so weiter kosten, dann ist es ja in Ordnung. Dann wird sich sowieso vieles relativieren
dann
und dann werden auch Leute bereit sein.
Atomstrom aber auch, wenn wir den wahren Preis bezahlen, gut finden, oder?
Nee, der Atomstrom zahlt nicht den wahren Preis. Was meinen Sie, was an Subventionen reingeflossen ist?
Wenn der zum wahren Preis angeboten würde, wäre der dann auch okay?
Wenn der zum wahren Preis angeboten würde, wäre der teurer als erneuerbare Energien. Das würde sich dann genau auch da am Preis. Der hat in den letzten 30 Jahren so viel Subventionen gekriegt, weil man das jetzt alles draufschlagen würde. Da kann ich Ihnen sagen, dass kein Mensch würde freiwillig Atomstrom kaufen. Also mir geht es aber nochmal darum, Verkehr, ja, ich finde, aber ich finde, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich will nicht Straßenbahn fahren, ich will Fahrrad fahren.
Ja, aber die Fahrradfahrer bezahlen die Straßen ja auch mit. Also
ja,
das ist
natürlich,
jetzt so eine
ich habe auch gar nichts dafür, aber
das
Problem ist, dass es für Radfahrer keine ordentlichen Bedingungen gibt, für Fußgänger übrigens an vielen Stellen auch nicht. Das ist ein ganz großes Problem und ich würde mir wünschen, dass die Kosten des Verkehrs immer so sind, dass jeder sich frei entscheiden kann, will ich das oder das nutzen und dass vor allen Dingen jeder gleiche Bedingungen hat. Und daran hapert es ja relativ deutlich. Die Bedingungen in Ortschaften im öffentlichen Nahverkehr zu nutzen sind schlecht. Teilweise selbst verschuldet, weil die Menschen lange Zeit gedacht haben, sie könnten mit dem Auto so fahren, wie sie fahren.
Ja,
aber ich sag mal, das kriegen
wird,
sie doch mit Zwangsmaßnahmen nicht hin, Herr Brückner. Das haben wir die letzten 30 Jahre oftmals schmerzhaft erfahren. Was wurden wir gescholten? 1998, 5 Mark für einen Liter Benzin. Da sind wir jetzt fast. Und keiner will es mehr wahrhaben.
Ja,
ne?
Ist ja keine Zwangsmaßnahme, sondern einfach der Markt, der das gerade, fast.
Der Markt wird es nicht alleine regeln, aber ich wünsche mir, dass Bedingungen so sind, dass jeder Mensch jederzeit frei wählen kann, nämlich jetzt das Auto, nämlich jetzt den öffentlichen Nahverkehr oder nämlich jetzt das Fahrrad für diese eine Fahrt, die ich gerade habe. Und da sind wir ja noch weit davon entfernt. Es macht ja auch keinen Sinn, jetzt künstlich in einen Verkehrsträger wieder unheimlich viel reinzustecken und dafür die anderen Verkehrsträger zu vernachlässigen.
So, wir sind am Ende. Herr Brückner, ich würde Sie abschließend nochmal bitten, was unterscheidet Sie von Ihre Mitbewerberin vorher, was würden Sie anders machen, was sind Ihre Schwerpunkte? Mal kurz und knackig zusammengefasst, bitte, damit die Menschen wissen, warum sie gerade bei Ihnen möglicherweise am 22. April, jetzt am Sonntag, das Kreuzchen machen sollen.
Also nochmal zum Thema Verkehr, sind wir also für den kostenlosen Nahverkehr, das ist die Vision, wie immer man das umsetzen möchte, in Stufen, mit besonderen Personengruppen, die erstmal anfangen, mit Kreativität wollen wir da hinkommen, dass die Busse und Bahnen voll sind und in die Ortschaften eben so oft fahren, dass die Leute auch in einem Außenortschaft eben ein Auto abschaffen können. Also eins von den zweien wäre zum Beispiel ein Ziel. Und dazu wollen wir also keinen einschränken, ja, sondern wir wollen die Leute ganz nett dazu überreden, unsere Nahverkehr zu benutzen, weil wir den ja vorhalten und vielleicht sogar ausbauen könnten damit. Vielleicht wäre es,
Das ist ein Schwerpunkt und man kann sich natürlich auf Ihrer Seite nochmal informieren, Peter Brückner für die Piraten, Frau Katrin Heuer, Bündnis 90 Die Grünen, warum gerade Sie, warum sollte ich bei Ihnen mein Kreuzchen machen?
Weil keiner so wie Bündnis 90 Die Grünen für Umweltpolitik steht. Wir sind das Original in der ökologischen Verkehrspolitik, in der ökologischen Wirtschaftspolitik. Wir sind auch das Original in der freien Kulturpolitik und haben da unsere Prioritäten in den letzten 20 Jahren sehr gut gesetzt. Und das würde ich gerne endlich mal umsetzen können und nicht immer nur von Verwaltung und Stadtrat ausgebremst werden. Da hätte ich große Lust darauf und das werde ich ab dem 1.7. dann auch tun.
Sagt Katrin Heuer für Bündnis 90 Die Grünen. Ich danke, dass Sie da waren. Einen schönen Tag und wir hören uns am Sonntag ab 18 Uhr wieder im Rathaus Festsaal, wenn es um die Ergebnisse geht. Tschüss und danke fürs Kommen.